Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, den Zweitliga-Talk von Ballorientiert. Heute schon zum 13. Mal in der Länderspielpause. Bei mir, wie immer, Christian und Julian. Schön, dass ihr da seid.
Hi Daniel.
Servus zusammen.
Und wir hatten euch das letzte Mal gebeten, uns Themenvorschläge zukommen zu lassen. Damit möchte ich auch gleich auflegen. Herzlichen Dank an Lukas, der uns zum Thema Schalke einige Fragen gesendet hat. Wir fangen an mit Neutrainer Karel Geretz. Der ist vielen in Deutschland noch nicht allzu bekannt. Julian, was kannst du uns über seine Vita so erzählen?
Ja, Karel Geretz, du hast es richtig gesagt, ist der neue Schalker Trainer. 41-jähriger Belgier, auch als Spieler durchaus eine interessante Karriere gehabt, viel in Belgien gespielt. Hat es auch auf 20 Länderspiele für sein Land gebracht. War 3 Jahre lang von 2019 bis 2022 eben Co-Trainer bei seinem vorherigen Verein Union Saint-Gilloise. Und in der letzten Saison war er dann eben Cheftrainer. Und ja, trotz Vertrag, der weitergelaufen wäre, gab es am Ende dann Uneinigkeit und Unstimmigkeiten mit dem Verein. Und ja, jetzt ist er auf Schalke angekommen.
Klingt nach einem interessanten Mann. Kurz gefragt, was kannst du uns erzählen? Wie erfolgreich war Geretz in Belgien?
Ja, also ich will ein bisschen ausholen. Union Saint-Gilloise, noch gar nicht lange her, dass sie aufgestiegen sind. Sind aufgestiegen, waren danach Erster in der belgischen Liga nach der regulären Saison. Unter ihm waren sie Zweiter letztes Jahr, aber punktgleich mit Genk. Ist aber tatsächlich ein bisschen anders, die Liga dort. Wird anders gespielt als in Deutschland bekannt. Also an sich normal, 18 Teams, 34 Spiele. Aber danach gibt es eben Playoffs zwischen den ersten 4 Teams. Ich glaube, die nehmen die halbe Punktzahl aus den Spielen davor mit und spielen dann eben untereinander nochmal Hin- und Rückspiel. Und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, wird Meister. Und da war Union in der Saison mit Karel Geretz eben Dritter, also schon eine gute Leistung. Man muss auch sagen, dass im Kader vor seinem Jahr eben einiges passiert ist. Zum Beispiel Dennis Undav nicht zur Verfügung gehabt, im Gegensatz zu den Jahren davor. Der hat nämlich in der letzten Saison in 33 Ligaspielen noch 35 Scorer-Punkte beigesteuert, ist dann nach Brighton gewechselt, spielt er jetzt beim VfB Stuttgart. Dafür muss man aber auch sagen, interessante Spieler geholt wie Boniface, der unter ihm gespielt hat, letztes Jahr auch sehr erfolgreich. Ja, also das so viel dazu. International hat er durchaus auch gute Arbeit geleistet, hat er dafür Aufsehen gesorgt, sind bis ins Euroleague-Viertelfinale gekommen, gegen Leverkusen dann letztendlich gescheitert, aber zuvor immerhin beispielsweise Union souverän ausgeschaltet.
Klingt durchaus vielversprechend. Für welchen Spielstil steht er denn?
Also ja, systemtechnisch ist es meistens eine Dreierkette, eigentlich fast eine Viererkette, da aber, sage ich mal, recht variabel, ganz gerne mit 2 Spitzen, 3-5-2, 3-4-1-2 häufig gespielt. 50% Ballbesitz hatte sein Team, also ist da ja recht flexibel, sage ich mal, offensiv viele Möglichkeiten, Tore zu erzielen, gerne aus der Distanz, dass man abschließt, ja, schlägt aber auch einige Flanken, vor allem über rechts waren sie da sehr aktiv. Die Offensivspieler sind sehr, sehr oft ins Dribbling, ja, 31 Mal pro 90 Minuten, also das ist ein sehr, sehr hoher Wert, da die Offensivspieler um Lapuzin, Adingra und Boniface sehr oft ins 1 gegen 1 gegangen. Für ihn das Wichtigste meiner Meinung nach ist aber Kompaktheit. Kompaktheit kann ja vieles heißen, dass man hoch anläuft, dass man gerne auch mal im tiefen Block verteidigt und das ist auch bei ihm so, also ist da recht variabel. Hauptsache eben hat geringe Abstände zwischen den Mannschaftsteilen und es war auch sehr erfolgreich. Sein Team hat die wenigsten Schüsse in Belgien zugelassen, also man hatte wirklich eine gute Organisation im Spiel gegen den Ball. Im Spiel nach vorne sucht man das Zentrum, ja, also Teddy Teumer, der zentrale Mittelfeldspieler bei seinem Club, war der Akteur mit den mit Abstand meisten Ballaktionen. Ihn hat man immer wieder gesucht, um von da recht schnell nach vorne zu spielen. Ja, das ist auch wichtig, schnelles Vertikalspiel, aber meistens flach. Also die haben die zweitwenigsten Pässe sogar in Belgien gespielt. Also das ist jetzt nicht, dass der Ballbesitz im Fokus steht, sondern man möchte eben recht schnell nach vorne spielen und vor allem nach Ballgewinn schnell umschalten. Und das kann man, denke ich, auch auf Schalke so erwarten. Also durchaus eine spannende Wahl.
Die Schalker haben die Länderspielpause jetzt nicht ungenutzt gelassen, sondern man hat das freie Zeitfenster genutzt, um gegen Heraklion Almelo ein Testspiel anzuberaumen. Christian, du hast das Spiel angesehen. Was kannst du uns erzählen?
Ja, kurz zur Einordnung des Gegners. Almelo, Aufsteiger in die niederländische erste Liga, halb so hohen Marktwert wie die Schalker, aber bisher 8. Platz in den Niederlanden, also durchaus ein ordentlicher Gegner. ja, dementsprechend gut tut dann auch ein 4-1-Sieg im Einstand für Gerets, der über die vollen 90 Minuten sein neues System direkt ja, spielen hat lassen mit 3-4-1-2. Muss sagen, es war jetzt keine Masterclass, aber waren echt paar gute Ansätze zu erkennen nach den paar Tagen, in denen er im Amt war. Zum einen Schalke deutlich ballsicherer, 91% Passquote verglichen mit der Zweitligasaison bisher Topwert, also deutlich über dem Schnitt von 84%, man hat da wirklich kaum lange Pässe gespielt, fast 7 Pässe pro Ballbesitzphase. In der Saison liegt der Schnitt bei knapp unter 4, also deutlich mehr Spielkontrolle hat den Schalkern auf jeden Fall gut getan. Dadurch auch folglich weniger Ballverluste, nur 70 Ballverluste, auch das mit der Zweitligasaison verglichen. Topwert und deutlich unter dem Schnitt von 100. Auffällig war in der Offensive, dass man deutlich weniger flankte, bisher im Schnitt 18 Mal pro Spiel. Liga-Tiefstwert war bisher 12, in diesem Spiel allerdings nur 5 Mal geflankt. Natürlich auch ein bisschen mehr ja, Kontrolle im Angriff und nicht diese Halbfeldflanken, die natürlich sehr viel bisher auf Zufall basierten. Ja, auch gegen den Ball, Schalke deutlich bissiger. Bisher, ich habe es letzte Woche erwähnt, in jedem Spiel unterlegen, was die Zweikämpfe angeht, gegen Almelo. Allerdings erstmals mehr Zweikämpfe als der Gegner in dieser Saison gewonnen. Vor allem defensiv bissiger mit 72% gewonnenen Zweikämpfen. Auch das ist Saisonbestwert. Und folglich hat man dann auch weniger zugelassen, auch wenn es am Anfang etwas wackeliger war. Letztendlich nur 5 Schüsse für Almelo. Ja, man hat da kompakt verteidigt auch, statt wirklich früh zu stören. Gegner durfte auch viele Pässe spielen, allerdings kaum ins letzte Drittel, da hat man nur 13 Pässe zugelassen.
Kann man sagen, dass trotz der kurzen Zeit, in der Gerets im Amt ist, schon erste neue Impulse im Offensivspiel der Schalker zu sehen waren?
Ja, es war jetzt noch kein Spektakel, auch wenn man 4 Tore gemacht hat, aber waren auch ein paar interessante Ansätze zu erkennen. Vor allem Lassmer als hängende Spitze da im Schatten von Terodde hat in der ersten Halbzeit richtig gut funktioniert. Ist da immer wieder ja, viel auf die Flügel ausgewichen, hat sich viel bewegt, viele Läufe in die Tiefe, in die Halbräume ausgewichen und von dort aus Tempo aufgenommen, wie auch bei seinem Tor. Dazu Terodde, sein Sturmpartner, ebenfalls ein Tor gemacht, also durchaus ein Duo, das Zukunft hat.
Welcher Spieler ist dir im neuen System Gerets besonders aufgefallen?
Ja, in der Innenverteidigung halb links Kaminski. Das könnte eine Position sein, die ihm richtig gut liegt. In dieser Dreierkette hat man auch in diesem Spiel gesehen. War übrigens der Einzige, der durchgespielt hat. Ansonsten hat er ja ordentlich durchgewechselt. Vor allem mit Ball kann er, glaube ich, den Schalkern richtig viel geben. Im Spielaufbau hat er ein gutes Auge für freie Räume und eben die Fähigkeiten, das Spiel voranzutreiben. Dribbelt da immer wieder die freien Räume an, was natürlich sehr viel Fortschritt im Spielaufbau bringt und hat tatsächlich auch das 1-1 und das 3-1 vorbereitet, also richtig gut für den Innenverteidiger, dazu im Spielaufbau beziehungsweise beim Spiel ins letzte Drittel gut mitgewirkt und bisher in der zweiten Bundesliga mit guten Defensivwerten, mit 74% gewonnenen Zweikämpfen, das sticht dann schon heraus bei Schalke.
Für eine Bilanz sind wir sicherlich viel zu früh dran, aber wie ist dein erster Eindruck?
Ja, ich denke, das war ein erster guter Eindruck. Es gab schon viele Dinge, die sich geändert haben, vor allem mit Ball. Ich habe es gesagt, mehr Kontrolle. Klar, Angriffsspiel noch ausbaufähig, aber wie du schon sagst, kaum im Amt. 14 Schüsse, 1,2 Expected Goals, okay. 2 Tore nach Standards. Wie gesagt, noch sehr früh. Ja, aber insgesamt war das, glaube ich, schon besser, als man es hätte erwarten können nach den paar Tagen. Wird auch spannend zu sehen, wie er aufstellt, dann nächste Woche gegen den KSC. Innenverteidigung, Kaminski auf der linken Seite, ich glaube, das klappt richtig gut. In der Mitte erwarte ich Baumgartl, rechte Innenverteidigerseite, war in der zweiten Halbzeit sehr interessant mit Tower, der ja eigentlich Sechser ist und dadurch ja mit seiner Ball- und Passsicherheit auch nochmal ein Element im Spielaufbau mit reinbringt. Zentrales Mittelfeld, Schallenberg glaube ich schon, dass auch wenn der Saisonstart schwierig war, dass er da wieder Fuß fassen wird mit seiner Passsicherheit, daneben eventuell ein Seguin oder auch ein Drexler für die offensivere Variante. Ja, auf der Schiene, auf der linken Schiene, Ovejan dürfte gesetzt sein, auch wenn man bisher wenig geflankt hat. Ich glaube, das wird trotzdem wieder vermehrt zum Einsatz kommen, weil die Schalke einfach mit Terodde und Polter da ja, geeignete Zielspieler haben. Große Frage ist natürlich auf der rechten Schiene. Erste Halbzeit Matriziani gegen Almelo gespielt. Hat nicht so gut funktioniert, ist ja auch eher der defensivere Typ. Dazu hat er ja, einen krassen Fehlpass zum 1-0 für die Gegner gespielt. In der zweiten Halbzeit ein Mutrik, finde ich auch schwierig mit seinem linken Fuß auf der rechten Seite, kann er nicht so auf die Grundlinie gehen. Interessante Option fände ich Kabadayi, der aufgrund der Länderspielreise nicht da war. der ja ein gewisses Tempo mitbringt, der einen guten rechten Fuß hat, flanken kann, dribbeln kann. Also könnte da ein bisschen die offensivere Variante auf der rechten Seite darstellen. Julian hat es ja erwähnt, die Gerrits-Mannschaften gehen da auch gern ins 1 gegen 1 und das fehlt der Schalker-Mannschaft aktuell noch so ein bisschen. Deswegen, ja, Uwe Draogo auch gut denkbar auf der 10 mit seinen Qualitäten und im Sturm denke ich, dass Lasme und Terodde da ein gutes Bild abgegeben haben und ja, könnten gut funktionieren gegen Karlsruhe. Deswegen, ja, wird spannend. Nach Karlsruhe kommt dann noch der neue Track des Rappers Moneyboy, der ja eine Winning Streak für Schalke angekündigt hat. Ja, bin sehr gespannt, ob das funktioniert.
Und interessant wird es natürlich auch zu beobachten, ob es Trainer Gerrits schafft, Schalke noch zu stabilisieren vor der Winterpause und man dann eventuell sogar nochmal oben angreifen könnte.
Ja, richtig. Dazu braucht es jetzt dringend Punkte. Da muss es auch nicht den perfekten Glanzfußball geben, sondern einfach nur mal stabilisieren, wie es dann auch schon zu sehen war, teilweise im Testspiel.
Unser Hörer Niklas hat uns gebeten, ein bisschen näher auf den FC Magdeburg und seinen Trainer Titz einzugehen, was wir gerne tun. Trainer Titz jetzt fast 3 Jahre im Amt und man kann sagen, er hat den FC Magdeburg ganz schön umgekrempelt. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, es scheint nicht nur so, es ist tatsächlich auch meiner Meinung nach so, es ist wirklich so eine Art Perfect Match gesucht und gefunden. Denn wenn man sich Titz Vita anschaut, war die jetzt vor Magdeburg im Herrenbereich auch nicht riesig bestückt. Er ist mal 2012 mit Homburg in die Regionalliga aufgestiegen, hat die zweite Mannschaft und die B-Jugend vom HSV erfolgreich trainiert. Am bekanntesten ist er natürlich durch seine Zeit beim HSV, wo er ja für den Abstieg nichts konnte, kam er zu spät, hatte sehr spannende Ideen, aber wurde dann letztendlich in der zweiten Liga nach 10 Spieltagen entlassen. Heiß diskutiert. Ich bin damals der Meinung gewesen und auch nach wie vor, dass das zu früh war, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Danach war er bei Rot-Weiß Essen, ist in der Regionalliga da Dritter geworden, aufgrund Differenzen mit dem Verein hat er aufgehört und dann hat er eben Magdeburg übernommen mit dem Abstiegskampf in der dritten Liga, hat sie souverän dort rausgeboxt, hat sich souverän vom ersten Tag an gegeben. Im nächsten Jahr ist er souverän Meister geworden mit seinem Team, danach den Klassenerhalt gefeiert und jetzt steht man trotz zuletzt kleinerer Formdelle auch wieder sehr gut da.
Was zeichnet Christian Titz als Trainer aus?
Ja, lustige Sache. Ich habe damals Mai 2022, da gab es uns, also ballorientiert noch gar nicht so lange, habe ich Titz analysiert und eben seine Zeit bei Magdeburg. Das war ein Artikel, der ging für unsere Verhältnisse damals sehr viral, würde ich sagen. Und da ist auch heute einfach noch sehr vieles drin, was eben auch aktuell noch zutrifft. Damals Baris Artig mit über 40 Scorerpunkten, absoluter Ausnahmespieler gewesen. Das ist auch heute noch ähnlich, steht aktuell auch schon wieder bei 6 Torvorlagen. Dominik Reimann habe ich damals sehr gelobt, der ja als Torwart das Spiel von Titz einfach komplett verinnerlicht hat. Christian Titz erinnert an Pep Guardiola, hat damals schon Sport 1 getitelt. Da kann man auch einfach sagen, das ist durchaus richtig. Also Christian Titz auch einer, der eine klare Spielphilosophie mit dem Ball forciert, ist bezüglich seines Systems recht flexibel, hat damals öfter mal 4-3-1-2 mit Raute gespielt, aber auch mit 4-3-2-1, 4-3-3, je nachdem, oder jetzt eben aktuell im 3-4-3. Also im System, sage ich mal, sehr flexibel, aber die Prinzipien bleiben stets die gleiche. Gegen den Ball spielt man stets Angriffspressing, Gegenpressing nach Ballverlust, da sehr aggressiv und eben ganz besonders natürlich das Ballbesitzspiel, wo man sich einfach im Ballbesitz extrem breit positioniert und zudem bis zu 5 Spieler in der letzten Linie sehr hoch positioniert, um eben den Gegner zu binden, sowohl in Tiefe als auch in der Breite, sodass dieser eben wenig Druck auf den Ballbesitz bekommt von Magdeburg. In der Folge hat man natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Ballbesitz und strahlt sehr viel Dominanz aus.
Nicht nur die Fans des Hamburger SV werden sich an das offensive Torwartspiel seinerzeit Pollersbecks erinnern. Lässt Christian Titz das immer noch spielen?
Ja, das lässt er immer noch spielen. Das wird er vermutlich auch immer spielen lassen. Christian Titz in der Hinsicht durchaus als Fußballrevolutionär zu bezeichnen. Einfach weil der Torwart wirklich der dritte Innenverteidiger oder der Libero ist, so extrem, wie man sonst ja fast nirgends sieht. Und vor allem bevor es schon in war, jetzt heutzutage gibt es ja viele Trainer, viele Teams, viele Torhüter, die durchaus ähnlich agieren. Aber eben bei Titz schon von Anfang an, ja, ist dann fast eine Raute im Aufbau mit dem Torwart als Libero. kein Wunder, wenn man sich jetzt aktuell anschaut, wer die meisten Pässe der zweiten Liga gespielt hat, dann ist das wer? Richtig, der Magdeburger Torwart Dominik Reimann. Das zeigt einfach, wie präsent der Torwart im Spielaufbau ist. Und ja, die Gründe dafür liegen eigentlich auch auf der Hand. Entscheidend ist für mich, dass der Gegner einfach beim Anlaufen, beim Spiel gegen den Ball immer in Unterzahl ist, da Magdeburg einfach mit 11 Feldspielern quasi spielt. Es ist dann auch schwierig, einen Matchplan zu erarbeiten, bei dem er Druck auf den Torwart bekommt. Reimann streut auch ganz gerne mal einen langen Ball ein, weil die Innenverteidiger natürlich auch direkt hochschieben können, weil es eben Reimann schon recht tief im Feld spielt, den Ball. Und so ist man dann im zweiten Ball und im Gegenpressing sofort drin. Und das ist eben sehr besonders. Und ja, man muss einfach sagen, PSG beispielsweise hat damals Titz und den HSV sehr intensiv analysiert und das auch in der Jugend umgesetzt, eben das Torwartspiel. Arsenal, London ähnlich. Also deswegen kann man durchaus sagen, dass Christian Titz den Fußball und vor allem eben das Torwartspiel durchaus revolutioniert hat.
Julian, lässt sich das eigentlich mit Zahlen belegen?
Ja, wir können da gerne auch ein paar Zahlen wieder als Einblick geben. Im Februar 2021, als er übernommen hat in der dritten Liga auf Platz 18, ist ja oft so, dass Trainer im Abstiegskampf ja irgendwie dann von Tugenden reden und keine Ahnung, aber Spiel mit Ball gerne ein bisschen vernachlässigen. Das war bei ihm natürlich nicht der Fall. Wenn man sich anschaut, Magdeburg hatte vorher 51% Ballbesitz, unter ihm ging es dann schon auf 56% hoch, das Ganze auch sehr erfolgreich. Waren zwischenzeitlich 11 Mal in Folge ungeschlagen bereits in der ersten Saison, sind dann am Ende im Mittelfeld souverän gelandet. Im Jahr drauf hat man die Liga komplett dominiert mit 64% Ballbesitz. Dann nach dem Aufstieg ja auch immer die Frage, wie sowas eine Liga höher funktioniert. Aber auch da mit 60% Ballbesitz wieder sehr dominant agiert. Jetzt aktuell steht man bei 62% Ballbesitz unter Titz. Man hat die drittbeste Passquote der Liga, die meisten gespielten Pässe. Also das zeigt schon, dass man immer Fußball spielen will, immer den Ball haben möchte. Magdeburg schlägt auch die wenigsten Flanken pro Spiel, sind um die 9. Also man sucht auch im letzten Drittel immer spielerische Lösungen. Aber, und das kommt ja manchmal ein bisschen zu kurz, ist eben auch das Spiel gegen den Ball, was dann erst auch die Dominanz so ermöglicht. Es ist einfach extrem schwierig, gegen Magdeburg Fußball zu spielen, weil sie immer aktiv sind. Und auch da gibt es eine sehr interessante Zahl, wie ich finde. Das gegnerische Team hat im Schnitt in der Saison gegen Magdeburg eine schwächere Passquote um 9% gegen Magdeburg als sonst in deren Saisonschnitt. Das ist auch mit Abstand der höchste Wert in der zweiten Liga. Und ja, deswegen unter dem Strich Christian Titz, Magdeburg, sehr, sehr interessant. Man kann sagen, sind mitunter anfällig nach Standards, sind anfällig nach Kontern, ja. Aber Titz vertritt eine klare Spielphilosophie, eine sehr attraktive, wie ich finde. Und deswegen, ja, Magdeburg und Titz schauen ist immer sehr interessant.
Grüße gehen raus nach St. Pauli zu Tim von Millerton, der auch gerne mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Er möchte Details zum Angriffsspiel des KSC wissen.
Ja, auf den ersten Blick muss man sagen, beim KSC aktuell nach 9 Spielen und 13 Toren einfach zu wenig Ausbeute. Klar, laut Expected Goals wäre etwas mehr drin gewesen, aber auch so wäre es kein Top-6-Wert, sondern eher im Mittelfeld angesiedelt. Also ja, deutlich mehr drin da noch beim KSC. Genauso sieht es aus bei den abgegebenen Schüssen mit 12 pro 19 Minuten. Ist okay, aber auch nicht top. Ja, dass man eben noch so ja, selten trifft, in Anführungszeichen, liegt auch daran, dass man sehr viele Großchancen bisher liegen lässt. Man hat 15 Großchancen sich bereits herausgespielt, das ist Platz 6 in der Liga, aber von denen nur 33% verwertet, also 10 Großchancen vergeben. Damit gehört man zum unteren Drittel der Liga.
Letztendlich steht man also nicht ganz von ungefähr dort, wo man gerade steht in der Tabelle. Was muss besser werden im Spiel des KSC, damit man sich eben stabilisiert und oben angreifen kann?
Ja, es ist wirklich eine schwierige Frage, weil auf den ersten Blick viele Werte und Statistiken der Karlsruher gar nicht mal so schlecht sind, wenn wir da mal ein paar Werte durchgehen. Karlsruher mit einem sehr, sehr schnellen Spiel nach vorne, viel vertikal, aber eben keineswegs ohne Plan und nicht nur auf gut Glück, sondern auch wirklich mit viel Präzision, 84% Passquote, finde ich für diese Art von Spielweise, ist kein schlechter Wert. Auch nochmal zu sehen an den langen Pässen, da spielen sie die meisten der Liga, aber trotzdem die beste Quote mit 65%. Ähnlich sieht es aus bei den progressiven Pässen, auch hier die meisten der Liga, drittbeste Quote mit 77%. Aber auch immer wieder kommt man ins Angriffsdrittel, auch hier spielt man die meisten und ebenfalls mit der besten Quote von 73%.
Das sind gute Zahlen. Warum hat man solche Probleme, wenn es in die Box geht?
Ja, man fährt immer wieder sehr viele Angriffe, ist häufig vor der Box, dann folgt auch häufig die Flanke, man schlägt die meisten Flanken der Liga. Auf den ersten Blick sind auch diese nicht schlecht, mit einer Quote von 43%, hat dann auch viele Kontakte im 16er. Ja, hat auch 4 Tore schon nach Flanken erzielt, Topwert der Liga. Natürlich auch die Frage, ist das vielleicht auch ein bisschen zu wenig bei den ganzen Flanken? Ja, meiner Meinung nach fehlt da aktuell so ein klarer Zielspieler bei den Karlsruhern, der da ja die Flanken verwertet. Man hat die drittmeisten Abschlüsse per Kopf, aber eben nur ein Tor. Bester Schütze ist Wanicek und daneben noch Schleusner, der Stürmer, der allerdings nicht so der klassische Zielspieler ist, auch viel unterwegs und eher umtriebig ist. Und ja, da ist man noch auf der Suche nach einem Sturmpartner, der vielleicht eher da den Zielspieler geben könnte. Matanovic mal Zivice im Sturm. Rapp hat man vor der Saison abgegeben, den 1,93 großen Mann, der wäre ja so ein Zielspieler gewesen. Da werden mich viele Karlsruher jetzt vielleicht verteufeln, weil er technisch nicht so ja, versiert ist. Aber letzte Saison bei seinen vielen Einwechslungen immerhin 6 Scorerpunkte in knapp 600 Einsatzminuten erzielt. Also ja, er hätte dem Spiel nochmal eine andere Komponente gegeben, stattdessen oftmals Stindl im Sturm zu finden. Meiner Meinung nach nicht seine Paradedisziplin. Ich sehe ihn eher aus der Tiefe, wenn er aus der Tiefe in den 16er kommt, in den Rückraum kommt. Auch das eine große Schwäche bisher bei den Karlsruhern, die mit aktuell den zweitwenigsten Schüssen aus der Distanz dastehen, obwohl man dermaßen viele Angriffe fährt.
Christian, was ist deine ganz persönliche Einschätzung? Was wäre nach deiner Einschätzung der Schlüssel zu mehr Offensiverfolg bei den Karlsruhern?
Ja, es sind zurzeit viele Themen, bei denen die Karlsruhe ansetzen müssen in der Offensive. Grundsätzlich ist es nicht schlecht, es fehlen die Details. Vor allem im Ballbesitzspiel, ich habe es ja angeführt, sehr viele Positionsangriffe, aber eben nur 26% führen zum Abschluss. Das ist verglichen mit den Top-Teams ja deutlich weniger. Pauli da mit 36%, HSV mit 29%, auch der FCK mit 34%. Also der Ballbesitz muss da deutlich effizienter werden. Dazu kommt, dass auch ja, in anderen Spielphasen noch nicht so das Angriffsspiel funktioniert, vor allem beim Umschaltspiel, die wenigsten Abschlüsse nach Kontern. Und dazu kommen noch die Standards, die bisher sehr ineffektiv sind, nur 2 Tore nach Standards, das ist Platz 15 der Liga. Ja, und wenn der Ballbesitz eben noch nicht so funktioniert, dann müssen eben solche Dinge funktionieren, was eben auch nicht der Fall ist. Ja, es sind kleine Dinge, wie gesagt, auch die Entscheidungsfindung im letzten Drittel teilweise, gehe ich diesen Weg, spiele ich diesen Pass. Also da kann meiner Meinung nach Trainer Eichner ja auch wenig ansetzen. Er muss seinen Spielern weiter Mut zusprechen. Was er machen kann, ist vielleicht auch mal ja, ein bisschen mehr Konstanz in die Aufstellung, in der Offensive reinbringen, vor allem für Schleusner einen Sturmpartner finden, wie ich es gesagt habe. Stindl würde ich eher als Zehner fest integrieren, damit er da weiter aus der Tiefe kommen kann und ja zu guter Letzt natürlich die Chancenverwertung verbessern. Also wie gesagt, ich glaube, es ist nicht viel, was dem KSC aktuell fehlt in der Offensive. Und ich denke, wenn dann mal wieder ein Spiel mit 3-4 Toren kommt, dann könnte es wieder in die richtige Richtung gehen.
Mika, der uns auf Spotify verfolgt, interessiert sich für Holstein Kiel. Man ist ja aktuell auf Platz 4. Viele Tore in Kiel, das ist nichts Neues, Julian, oder?
Das ist absolut richtig. Schon in der Vorsaison hatte man immer wieder gute Phasen, vor allem eben offensiv. Jetzt in der Saison, der Spielstil hat sich gar nicht groß verändert. Viele Sachen und auch Statistiken sehr ähnlich. Aber ja, du hast es angesprochen, viele Tore, die fallen. Vorsaison 61 Gegentore, deutlich zu viel. Schlechter waren am Ende nur die beiden Absteiger Bielefeld und Sandhausen, die 62 bzw. 63 Gegentore hatten. Und ja, jetzt aktuell hat man schon wieder 15 Gegentore, aber, und das muss ich auch sagen, dennoch sehe ich sie defensiv schon stabiler, haben immerhin auch schon 3-0 gespielt. Die Statistik wird eben so ein bisschen ins schlechte Licht gerückt durch die 2 schlechten Wochen, die man gegen Pauli und Hertha hatte. Ja, gegen Pauli gefühlt 5 Traumtore kassiert, 5-1 verloren, dann gegen Hertha daheim 2-3 verloren, also 8 Gegentore in 2 Spielen. Ansonsten meiner Meinung nach defensiv durchaus solide. Und auch nicht mehr so konteranfällig, das war ein Thema in der letzten Saison. Das ist besser geworden. Ja, jetzt am Ende des guten Saisonstarts hat man jetzt mit Trainer Rapp verlängert, was ich persönlich gut finde, leistet gute Arbeit und bringt da einfach Konstanz auf die Position.
Die Kieler Störche rangieren derzeit auf Platz 4. Zu Recht?
Ja, würde ich schon behaupten. In 7 von 9 Spielen die Kieler jetzt mit einem höheren Expected Goals Wert als der Gegner. Auch im letzten Spiel gegen Elversberg zum Beispiel muss man gewinnen. Dann wäre man Zweiter gewesen sogar. Ja. Das sind auch Spiele, die, glaube ich, wenn man ganz oben mitspielen will, ja, die man wahrscheinlich auch gewinnen muss, ja, wenn man Gegner anschaut, wenn man Spielverlauf anschaut. Ansonsten Kiel, ja, wie gesagt, zu Recht meiner Meinung nach da oben, vor allem bei Standards sind sie immer wieder gefährlich, sind das gefährlichste Team der Liga nach Standards, haben pro Spiel, auch ohne Elfmeter jetzt mal gerechnet, 0,6 Expected Goals, also das ist schon ein sehr hoher Wert für ein Spiel eben im Schnitt nach Standardsituation. Ansonsten muss man sagen, Rehse ist ja weggewechselt zur Hertha, schon ein sehr namhafter Abgang, ein Dribbler, den man nicht 1:1 ersetzen kann. Macht man auch nicht, man hat jetzt keinen ähnlichen Spielertyp im Kader, deswegen sucht man jetzt auch sehr selten, das heißt sehr selten, aber deutlich seltener als 1:1, sucht stattdessen immer wieder schnelle Kombinationen, sucht immer wieder den freien Mann und ja, ist allgemein sehr aktiv, wirklich einen sehr aktiven Spielstil, löst das meiste fußballerisch flach, aber immer mit Tempo nach vorne, immer sehr aktiv auf den zweiten Ball, vor allem gutes Gegenpressing, spielt allgemein sehr intensiv und ist deswegen auch in den Laufwerten überall sehr weit vorne dabei.
Die Kieler agieren sehr flexibel, wie ich finde. Kannst du das bestätigen?
Da kann ich dir auch wieder recht geben. Wirklich sehr variabel. Die Kieler spielen meistens mit Dreierkette. Also Vorsaison noch immer mal Viererkette, dieses Jahr meistens Dreierkette. Aber ja, in der Raumbesetzung, Raumanordnung einfach sehr variabel herangehensweise. Also man hat gewisse Prinzipien, die fix sind. Aber trotzdem ist man sehr flexibel. Ja, Ballbesitzquote 51% zeigt es auch so ein bisschen. Gibt es einige Spiele, wo man mehr den Ball hat, mehr den Ball will, wo man aber auch ganz gerne mal Spiele hat, in denen der Gegner den Ball haben soll. Personalauswahl eben auch sehr flexibel, nicht nur der Matchplan. Ja. Man hat viele Spieler mit meiner Meinung nach viel Qualität auf einem ähnlichen Niveau. Deswegen gibt es auch wenig Startelf-Garantien. Es sind viele Spieler, die zwischen Bank und Startelf wechseln. Ich denke da in erster Linie zum Beispiel an Maschino, an Porat, an Holtby, an Simakala, an Remberg, also das sind alles viele Spieler, die mal eingewechselt werden, mal ein Spiel durchspielen, mal ausgewechselt werden. Insgesamt ein sehr homogener Kader, sehr ausgeglichener Kader und dementsprechend ist auch die Torgefahr auf viele Schultern verteilt. Es gibt bislang keinen Spieler, der mehr als 3 Treffer erzielt hat, aber schon 5 Spieler, die mindestens 2 Saisontore haben in der Liga, herausstechen in der Hinsicht mit jeweils 5 Scorerpunkten. Pichler, Stürmer und oft gelobt von uns und von vielen BVB-Leihgabe Rothe, der als linker Schienenspieler auch übrigens schon 11 Großchancen kreiert hat. Absoluter Topwert, ja. Und die beiden Spieler sind die aktuellen Topscorer von Holstein mit jeweils 5 Scorerpunkten. Also unter dem Strich, Kiel macht's durchaus gut.
Kommen wir zu unserer nächsten Mannschaft, der FC Kaiserslautern. Fippo hat via Twitter gefragt, ob wir zur Entwicklung des FCK unter Dirk Schuster eingehen könnten. Dazu fällt mir noch eine Frage ein an dich, Christian. Bist du der Meinung, dass Dirk Schuster die Offensive für den FCK neu entdeckt hat?
Ja, kann man durchaus sagen, da hat sich einiges getan im Offensivspiel der Lauterer. Letzte Saison noch eher Fokus auf eine kompakte Defensive. Da hat man nach den Aufsteigern Darmstadt und Heidenheim und nach dem FC St. Pauli die wenigsten Expected Goals zugelassen. Das sieht in dieser Saison ja etwas anders aus. Da ist der Fokus eher auf der Offensive, also deutlich mehr los in Spielen mit lauterer Beteiligung. Ganze 3,6 Tore pro Spiel, während es in der Vorsaison noch 2,8 Tore pro Spiel waren, also eine Steigerung von fast 30%, also ordentlich was los in Spielen mit lauterer Beteiligung.
Mich würde interessieren, inwiefern hat sich die Herangehensweise der Mannschaft der Lauterer verändert?
Ja, grundlegend hat sich da gar nicht so viel verändert unter Dirk Schuster. Nach wie vor überlässt man dem Gegner den Ball und verteidigt eher tief. Nach wie vor auch in einem 3-4-3-System. Man spielt weiterhin lange Pässe und ist gefährlich in der Luft. Allerdings kann man da durchaus Verbesserungen im Spiel mit Ball erkennen. Passquote zum einen ja doch um 3% auf 81% gestiegen. Vor allem im progressiven Spiel, also den raumgewinnenden Pässen, deutlich verbessert von 71% auf jetzt 76% Quote. Also kommen deutlich häufiger an. Das liegt natürlich zum einen daran, dass man sich deutlich besser bewegt. Angriffe werden deutlich besser vorbereitet. 34% der Angriffe werden zum Abschluss gebracht. In der Vorsaison waren es nur 26%, also Ballbesitz sieht deutlich besser aus. Man hatte auch mehr Ruhe, wenn es ja ins letzte Drittel geht. Auch da kommen die Pässe um 7% häufiger an. Flanken auch ein wichtiges Mittel bei den Lauterern in der Offensive. zwar etwas weniger Flanken im Vergleich zur Vorsaison, aber dafür deutlich präziser. Letztes Jahr kamen 36% an, dieses Jahr sind es 48%. Also das ist ein wirklicher Topwert, absoluter Topwert der Liga. Und dazu hat man noch das gute Umschaltspiel aus der Vorsaison mitgenommen, was letztendlich ja eine gute Mischung macht, die die Lauterer aktuell viele Tore erzielen lässt.
Man hat sich am Betzenberg wirklich gut verstärkt. Ich habe das Gefühl, dass wirklich die neuen Spieler alle gut eingeschlagen sind.
Ja, das ist wirklich ein großer Faktor. Da hat man wirklich zwei absolute Topspieler meiner Meinung nach für die zweite Liga verpflichtet. Zum einen natürlich Ragnar Ache, oft genug erwähnt in diesem Podcast. Vielleicht der beste Stürmer der zweiten Bundesliga, aber eben auch perfekt zugeschnitten auf die Lauterer Spielweise. Ist sehr robust, kann da die langen Bälle festmachen. Dazu ist er noch schnell, also kann auch bei Kontern gefährlich werden. Dazu natürlich Puchasch, der perfekte Vorlagengeber für Rachne, der mit viel Wucht über außen kommt. Gute Laufwege, ein häufiger Empfänger von Steilpässen dazu, Dribbelstart stark und natürlich super Flanken, auch beim ruhenden Ball gefährlich. Ja, gibt eine gute Mischung dazu, Elvedi und Raschel, die sich sehr gut eingefügt haben. Ja, insgesamt eine wirklich sehr gute Mischung, die aktuell bei Lautern vorherrscht. Wie gesagt, die Anpassungen im Ballbesitzspiel, dazu die starken Neuzugänge und eine gute Mixtur zwischen physisch starken, aber auch Spielern, die etwas am Ball können, wie zum Beispiel ein Marlon Ritter, der da auch eine wichtige Komponente ist. Ja, und dazu kommt die Erfahrung im Lauterer Team, die zweitälteste Mannschaft der Liga, was sich Woche für Woche zeigt und ja, vor allem in der Offensive eine unheimliche Wucht entwickelt.
Grüße gehen raus nach Hannover zu Jabo. Er hat uns über Twitter kontaktiert und wollte wissen, ob Leitl in Hannover einen pragmatischeren Ansatz wählt. Ja, die meisten von euch werden Leitl ja noch aus seiner Fürther Zeit kennen. Was hat Leitl damals in Fürth ausgemacht?
Ja, ich denke auch, Stefan Leitl, wahrscheinlich sein größter Erfolg als Trainer, war eben der vierte Aufstieg und allgemeine gute Amtszeit in Fürth. Und eben deswegen verstehe ich auch die Frage sehr gut, finde es auch eine spannende Frage. In Fürth einfach ein sehr spannender Spielstil, wirklich einen sehr attraktiven Fußball gespielt. Habe ich damals auch gerne geschaut, weiß ich noch ganz gut. Das zeigt sich schon daran, die Fürther Mannschaft damals die meisten Schüsse der zweiten Liga abgegeben, also wirklich offensiv, einfach sehr offensiv ausgerichtet. Nach vorne ist man immer wieder über die Flügel gekommen, viele Durchbrüche, vor allem über links hergestellt, damals Linksverteidiger David Raum, 15 Torvorlagen für einen Verteidiger, ein wahnsinniger Wert. In der Folge dann viele Bälle in Rückraum auch gespielt, ja, eine gute Boxbesetzung gehabt. Klar, Rigotta damals schon herausgestochen mit 16 Toren, Nielsen, den er jetzt auch wieder in Hannover hat, 11 Tore, aber eben auch viel Torgefahr aus dem Zentrum, aus dem Mittelfeld, ja, hat er immer mit Raute spielen lassen. Wenn man sich anschaut, Julian Green 9 Tore, Seguin 7 Tore, Ernst 7 Tore, den er jetzt auch wieder in Hannover hat, also schon auch viel Torgefahr. Aus dem Zentrum einfach auch wahnsinnig viel Fußball gespielt, ja, 83% Passquote, war damals die drittbeste der Liga, man hatte die drittwenigsten Ballverluste, man hat kaum lange Pässe gespielt, offensiv immer wieder 1-gegen-1 Duelle forciert, viele Dribblings gesucht. Und ja, aber eben auch gegen den Ball hat es gut funktioniert, das hohe Anlaufen, das Gegenpressing und ja, hat auch die wenigsten Schüsse der Liga zugelassen und sind damals eben auch absolut verdient aufgestiegen.
Trainer Leitl jetzt in der zweiten Saison in Hannover. Wie lief es eigentlich bei ihm in der ersten Saison in Hannover?
Also ich glaube, an sich ist glaube ich, jedem bekannt, Hinrunde punktetechnisch top, Rückrunde schlecht. Aber natürlich spannend immer, wie es inhaltlich war. Angefangen auch eben mit 4-Raute-2, wie er es in Fürth spielen lassen hat. Aber einen Fehlstart gehabt, 1 Punkt aus 3 Spielen nur geholt. In der Folge, um dann auch mal zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, einen pragmatischeren Ansatz gewählt. Fünferkette, weniger Risiko. Hat auch gut funktioniert, Defensive durchaus stabilisiert. Wenn man sich anschaut, Spieltag 4 bis zur Winterpause dann nur 10 Gegentore bekommen. Mit Abstand die wenigsten der Liga in der Phase. Aber, und das muss man auch dazu sagen, gehört auch zur Wahrheit, dass viel da am überragenden Torwart Ron Robert Zieler lag. Und ja, Rückrunde, wie gesagt, ist bekannt, lief sehr schlecht, kann man nicht anders sagen. In der Rückrunde hat man dann tatsächlich 37 Gegentore bekommen, die meisten der Liga. Und man hat es dann irgendwann gar nicht mehr geschafft, den Mittelweg zwischen Offensive und Verteidigen zu finden. Man hatte keine Balance und am Ende war es dann eben auch nicht der attraktive Fußball wie noch zu Fürther Zeiten, damals viel Ballbesitz. Und in der Vorsaison waren es dann am Ende ca. 48% Ballbesitz nur.
Hat sich für diese Saison, beziehungsweise in dieser Saison, Grundlegendes geändert?
Grundlegendes, ja, auf jeden Fall ist man deutlich besser. Man hat definitiv einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, finde den Kader auch besser. Und man hat einfach jetzt eine gute Balance. Ich habe es gerade angesprochen, das hat, finde ich, immer gefehlt. Jetzt hat man eine gute Balance. Man kann eben auch verteidigen. Das ist auch ein bisschen pragmatischer vielleicht, aber ist eben sehr unterschätzt. Eine gute Defensive in der zweiten Liga. Zum Beispiel auch der linke Schienenspieler Derek Köhn, der ja eigentlich nur für seine Offensive gefühlt bekannt ist, aber auch er gewinnt mit 83% seiner Defensiv-Zweikämpfe tatsächlich prozentual die meisten der Liga. Denkt man, wie gesagt, gar nicht bei ihm, weil er so offensiv ausgerichtet ist. Aber ja, man kann eben, wie gesagt, gut verteidigen in verschiedenen Pressinghöhen. Man ist extrem gut auf den zweiten Ball. Man kann hoch anlaufen, man kann im tiefen Block mal stehen. Und eben aber jetzt, finde ich, ist man spielerisch auch verbessert. Man hat mit Ball immer wieder gute Ansätze. Ja, ist noch nicht so viel Risiko. Hinten raus, hat kein Problem, wenn der Gegner anläuft, es auch mal lang zu überspielen. Ja, dafür spricht dann vielleicht auch Vogelsammer Verpflichtung. Und ja, spielt aktuell, wenn man sich so lange Pässe anschaut, ist man irgendwo im Mittelfeld der Liga und damit auf jeden Fall deutlich mehr als zu Fürther Zeiten. Genau.
Du hast von guten Ansätzen gesprochen, aber mein Eindruck ist, man schafft es nicht, die Spiele überlegen zu gestalten.
Ja, weiß ich nicht, ob ich dir da recht gebe in dem Punkt. Ich glaube, es sind viele enge Spiele. Ich glaube, es sind in der zweiten Liga aber fast immer viele enge Spiele, viel hin und her. Und darin ist man aber auch gut. Es sind viele Spiele, ja, wo irgendwie Ballbesitz zwischen 45% und 55% liegt. Im Saisonschnitt sind es jetzt 52% bei Hannover, aber es sind einfach, ja, Hannover beherrscht viele verschiedene Phasen. Man beherrscht es durchaus phasenweise mit Ball zu dominieren. Hat aber dann auch kein Problem, wieder den Ball dem Gegner zu überlassen. Und ich denke, dass man da schon auf einem guten Weg ist und einfach wirklich alle Spielphasen versucht, irgendwo zu bedienen. Und da ist man, wie gesagt, auf einem guten Weg. Ich will auch daran erinnern, in Fürth hat es ja auch durchaus Zeit gebraucht. Da hat man auch den Fokus auf den Ballbesitz erst Stück für Stück gelegt. Anfangs sich auch eben viel über Spiel gegen den Ball definiert. Damals durchgehend hoch angelaufen. Und dann eben, ja, so von Spiel zu Spiel gefühlt sich mit Ball gesteigert. Und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die Reise weitergeht für Leitl und Hannover und sehe das Ganze als ein sehr, ja, sehr spannendes Konstrukt.
Via Instagram kontaktierte uns Jakob. Er möchte gerne wissen, welches deine drei Top-Talente der diesjährigen zweiten Liga sind.
Ja, allen voran würde ich da Can Uso nennen vom ersten FCN, einfach ein Top-Techniker, super spielintelligent. Bei Schalke ein ähnlich, ja, guter Mann, aktiv, Asan, Uwe Draogo natürlich super Dribbler, auch Norman Zug zum Tor. Übrigens, über die beiden könnt ihr deutlich nochmal, ja, tiefere Analysen lesen auf ball-orientiert.de. Da seid ihr auch nochmal super versorgt und erfahrt einiges über die beiden. Und als dritten Mann würde ich noch Tom Rothe von Kiel nennen, den wir auch heute wieder lobend hervorgehoben haben. Wirklich ein moderner Außenverteidiger, der sehr viele Chancen kreiert. Also ja, die drei sollte man weiter auf dem Zettel haben und ich glaube, die sind auch bald in der ersten Liga zu finden.
AFCN 23, vielen Dank zu dir nach Nürnberg. Dich interessiert ganz allgemein der Club unter Fiel. Da muss man natürlich sagen, spielerisch weiterentwickelt durchaus, aber nach der derben Klatsche gegen den FC St. Pauli sind die Berufsskeptiker, die der FCN, ein Verein dieser Größe natürlich auch hat, auf den Plan gerufen, oder?
Ja, wir hatten es letzte Woche darüber. Gegen St. Pauli hat man das erste Mal in der Saison seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Ja, kann man jetzt sagen, vielleicht auch, weil Kastrop gefehlt hat, der übrigens die meisten Defensivduelle aller Zweitligaspieler pro 90 Minuten führt. Aber ansonsten ist man auf einem guten Weg. Man trauert wahrscheinlich ein bisschen den Spielen gegen Rostock, Kaiserslautern hinterher, die man beide verloren hat. Vor allem Rostock darf man niemals verlieren. Beide Male besser gewesen. Stattdessen vielleicht gegen Hannover eher glücklich gepunktet. Aber alles in allem wären sicherlich 2 bis 3 Punkte mehr drin gewesen für den Club. Was ja auch die Expected Goals bzw. Expected Points verraten, wollte ich noch anmerken.
Okay, dann sähe es natürlich ganz anders aus in der Tabelle für den FC Nürnberg. Kann man ob der personellen Veränderung von einem Umbruch sprechen?
Ja, also der Club ist auf jeden Fall ein bisschen jünger geworden. Mehr junge Spieler mit mehr Einsatzzeit. viele altgediente Spieler, die, ja, will nicht sagen raus sind, aber auf jeden Fall ja, sich immer öfter auf der Bank wiederfinden. Die prominentesten Beispiele sicherlich Geis, Valentini, ja, und auch da ferner, auch wenn er noch nicht so lange da ist und auch noch nicht das Alter der anderen hat, aber ja, die alle drei schon länger umstritten beim Club. Im ersten beiden Spiele waren sie tatsächlich alle drei in der Startelf, seitdem aber keiner mehr von Anfang an auf dem Feld gestanden, maximal als Joker zum Einsatz gekommen. Und ja, deswegen kann man durchaus von einem Umbruch sprechen, da bin ich bei dir.
Was hat Christian Fjell denn konkret verändert?
Als erstes würde ich behaupten, dass Christian Fjell über ein sehr gutes In-Game-Coaching verfügt, reagiert sehr gut im Spiel mit sinnvollen Wechseln, mit sinnvollen Umstellungen. Aber ja, könnte man jetzt sagen, wenn man die ersten 30 Minuten anschaut, dass der Matchplan von Haus auf vielleicht nicht immer perfekt ist, weil ersten 30 Minuten, die Bilanz ist schon ja, erschreckend. In den ersten 30 Minuten noch nicht einmal geführt, aber schon viermal hinten gelegen, 1-8. Tore in diesen 30 Minuten, auch Tabellenletzter. Aber wie gesagt, eben gute Umstellungen und deswegen auch von Minute bis 30 bis zum Schluss dann eben an sich wäre der Club auch Tabellenerster. Also das will ich auf jeden Fall anführen. Ansonsten Ballbesitzanteile sehen tatsächlich recht ähnlich aus. Vorsaison etwa 50%, jetzt etwa 50%, was auch ein bisschen jetzt dem Spiel gegen Pauli geschuldet ist, wo man einfach sehr wenig Ballbesitz hatte. Aber das Umschaltspiel ist besser geworden. Auch, weil man mehr Tempo meiner Meinung nach hat. Letztes Jahr außer Dua eher wenig Sprinter-Speed-Spieler zur Verfügung gehabt. Ansonsten gegen den Ball verteidigt man deutlich höher, deutlich aktiver, deutlich intensiver. Gerne auch mal Mann gegen Mann. Führt da viele Zweikämpfe, geht auch sehr aggressiv ans Werk. 30% mehr Fouls in der Vorsaison, unterlegen das einfach nochmal. Ansonsten ist man einfach mutig auch im Ballbesitz. Ja, 5 Dribblings mehr als in der Vorsaison. Ich denke da vor allem an Hangbau, an Hayashi, an Usun, an Schleimer, die immer wieder ins 1 gegen 1 gehen. Aber eben, ja auch oft lobend erwähnt und das auch mit Recht, versuchen es flach hinten rauszuspielen. Nur St. Pauli und HSV, die auch wahrscheinlich nicht vergleichbar sind, so spielerisch mit dem Rest der Liga, spielen weniger lange Pässe als der Club. Man ist auch ein bisschen präziser, 3% mehr der Vertikalpässe kommen an. 3% können da durchaus viel ausmachen. Aber wo noch Luft nach oben ist, sagen wir die Frequenz und vor allem halt auch die Anzahl der Pässe, die ins letzte Drittel gespielt werden, auch in puncto raumgewinnende Pässe, ist man noch weit hinten anzusiedeln. Also da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Aber insgesamt das Zwischenfazit schon positiv. Wenn man sich anschaut, Expected Goals, letztes Jahr im Schnitt ein Expected Goal pro Spiel, jetzt ist man bei 1,8. Liegt vor allem daran, dass man im letzten Jahr, im letzten Drittel einfach keine Ideen hatte. In der Folge hat man die meisten Schüsse aus der Distanz abgegeben, hatte wenig Ballaktionen im 16er. Dieses Jahr flankt man eben deutlich weniger aus dem Halbfeld, ja, irgendwelche Verlegenheitsflanken, aktuell die drittwenigsten Flanken der Liga. Stattdessen sucht man spielerische Lösungen auch im letzten Drittel und deswegen ist man aber auch in der Lage, sich gegen tiefstehende Gegner Chancen zu kreieren. Wird auch nochmal bestätigt durch 15% Torwahrscheinlichkeit pro Schuss. Ja, also Platz 3 in der Liga, auch in der Hinsicht Vorsaison mit unter 9% Torwahrscheinlichkeit pro Abschluss waren wir tatsächlich auf Platz 18 der Liga, also schon einen Schritt nach vorne.
Ja, hinten drückt der Schuh. Was muss passieren, damit der Club auch in der Defensive sicherer wird?
Ja, du hast es gesagt, es ist offensichtlich, dass man defensiv Probleme hat. 18 Gegentore, nur Schalke und Osnabrück aktuell mehr. Ja, ich würde da ganz gern ein Zitat vom letzten gegnerischen Trainer bringen von Pauli-Coach Hürzeler, der eben sagt, zu null spielen wird für uns immer die Basis sein. Und ja, das sagt eben der Trainer von St. Pauli, der ja immer für das Spiel mit Ball so gelobt wird. Aber es zeigt eben auch, dass vor allem in der zweiten Liga eben auch die Defensive immer der Grundstein ist. Und das fehlt dem Club aktuell. Ich kritisiere ungern einzelne Spieler, ist auch unfair in diesem Fall, aber statistisch dennoch signifikant und deswegen muss ich es in dem Fall dann doch tun. Die Schussqualität der Schüsse, die aufs Tor kamen, spricht für 9,5 Gegentore. Ja, Matenia hat aber 17 bekommen in den Spielen. Also wirklich die 9,5 Gegentore jetzt nur in den Spielen, wo Matenia spielte. Aber wie gesagt, 17 bekommen und damit 7,5 Tore mehr als statistisch erwartet. Und das ist mit Abstand die schwächste Quote aller Zweitligatorhüter. Dafür spricht auch, dass er nur 44% der abgegebenen Schüsse aufs Tor pariert. Und deswegen, ja, wie gesagt, Torwartposition ja, durchaus auch mit Aktien an der Defensive.
Muss sich Trainer Christian Fjell das ankreiden lassen?
Ja, also Torwart finde ich jetzt nicht, dass er sich ankreiden lassen muss, aber natürlich 18 Gegentore, da kann sich, glaube ich, kein Trainer der Welt von frei machen. Ein Trainer ist ja immer für sowas verantwortlich. Fjell setzt eben konsequent auf ein 4-3-3, das sehr offensiv ausgerichtet ist. Ja, bringt meistens 5 Offensivspieler auf den Platz, 3 Angreifer vorne drin, eh klar. Dazu aber dann nur ein Sechser. Sechserposition auch eine Art Baustelle, aber da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Dazu aber neben dem Sechser dann oft 2 sehr offensiv denkende Achter. Also, ob, keine Ahnung, egal ob der Duman, Möller, Deli, Usun oder wer auch immer da spielt, ist immer sehr offensiv denkend. Und ja, deswegen die Balance passt da vielleicht noch nicht immer. Aber, das muss man auch sagen, das Ganze braucht natürlich auch Zeit. Und nach wie vor für mich spannende und gute Ansätze zu sehen. Und wenn man ja am Ende eine unbekümmerte und sorgenfreie Saison spielt, dafür aber die Entwicklung vorantreibt, dann passt, denke ich, alles in Nürnberg. Und da ist man auf einem guten Weg. Jetzt stehen spannende Spiele vor der Brust, Hertha, Kiel, Schalke. Und ich glaube, danach kann man dann noch mal mehr sehen, in welche Richtung es geht. Aktuell ist es ja nach oben und nach unten noch alles sehr eng.
Julian kontaktierte uns und wollte einiges zu Max Kruse erfahren. Er selber brachte das Statement, dass man bei Max Kruse das Gefühl hat, dass er noch so ein bisschen außen vor ist, wenn er spielt. Er macht es aber zuletzt ganz gut. Man ist aber mit ihm nicht so variabel und der Fanbase scheint es so, dass ihm seine Instagram-Stories wichtiger sind als das Geschehen auf dem Platz. Ja, Julian, Kruses Start in Paderborn war ja durchaus unglücklich. Wie siehst du es?
Ja, der Start war auf jeden Fall unglücklich. Gleich wenn man das erste Spiel gegen Fürth denkt, bekommt Paderborn früh eine rote Karte. Danach haben sie quasi nur noch verteidigt. Hat man auch gesehen, dass Kruse mit einem leichten Fitnessrückstand nach Paderborn kam. Musste zur Halbzeit dann ja, fast folgerichtig raus, war nicht sein Spiel. Zweites Spiel gegen Osnabrück war er dann schon besser eingebunden, hat auch ein Tor vorbereitet, beziehungsweise das eine Tor. Aber ja, allgemein Paderborn zu Beginn der Saison noch Probleme gehabt. Hatten sehr viel Ballbesitz, aber hatten wenig Lösungen, wenig Chancen kreiert. Kruse jetzt auch nicht die Welt dazu beigetragen. Aber ja, auch unfair jetzt nach 2 Spielen das zu sagen. Danach hat er sich verletzt und ja, man kann sagen, seitdem läuft es dann eben grob gesagt in Paderborn.
Jetzt wurde er ja gegen Braunschweig eingewechselt. Ich bin der Meinung, er hat durchaus aufblitzen lassen, dass er für die Paderborner eine Verstärkung sein kann.
Ja, das hat er gut gemacht. Gegen Braunschweig wurde mal wieder eingewechselt, hat eine Chance gehabt, hat die Vorlage zur Torvorlage beim 1-3 gegeben. Man merkt seine Qualität, seine Erfahrung, seine Cleverness, aber man merkt auch, dass er kein Spezialist im Verteidigen ist. Gegen Braunschweig in über 30 Minuten keinen Defensiv-Zweikampf geführt, hat er aber dennoch 2 Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte, also trotzdem gut antizipiert eben, ja, merkt man sein Spielverständnis, ja, dann so Themen wie viel Lust er versprüht, keine Ahnung, wie gut er integriert ist ins Team und so, keine Ahnung, das ist für uns natürlich auch schwierig zu beurteilen. An sich, seine Qualität zeigt er, ja, steht jetzt aktuell in den 4 Spielen bei einer Passquote von 82%, das ist für einen Offensivspieler gut, spielt auch sehr präzise Pässe in Richtung 16er, hat auch schon 6 Torschüsse jetzt in seinen wenigen Minuten vorbereitet, also das sind schon gute Werte. Aber alles darüber hinaus muss man abwarten. Ich denke, es ist einfach noch zu früh, um sich da abschließend ein Urteil bilden zu können. Aktuell spielt der Paderborn auch nicht mehr so viel auf Ballbesitz, nicht mehr so dominant wie in den ersten Wochen. Und das ist dann wahrscheinlich auch nicht perfekt für Max Kruse.
Last but not least wollte Pöbeltreu, witziger Name übrigens, von uns wissen, welche dunkle Magie Elias Saads Füßen innehaben. Dazu möchte ich dich lieber Pöbeltroll auf ballorientiert.de und auf unsere Social-Media-Plattform verweisen. Dort werden wir diese Woche noch brandaktuelle Infos weitergeben an dich und natürlich an euch alle, die ihr heute zuhört. Damit komme ich zum Ende unserer heutigen Folge. Wir freuen uns wie immer über eure Feedback, über eure Kritik und natürlich eure 5-Sterne-Beurteilungen.
Genau, wir freuen uns schon nächste Woche, Länderspielpause vorbei. Diesmal war es ein bisschen eine andere Folge. Vielen Dank für eure spannenden Themenwünsche, eure spannenden Themenvorschläge. Dafür sind wir natürlich immer offen. Teilt uns das in Zukunft auch gerne mit, wenn ihr da was wissen wollt. Und ja, denkt dran, die Woche die Analyse zu Elias Saad gibt es dann, wie schon Daniel sagte, bei uns in Social Media und uns auf unserer Website.
So schaut's aus. Wie gesagt, 5-Sterne-Bewertung abgeben, folgen und dann hören wir uns auch wieder nächste Woche. Wir freuen uns.
Servus.
Ciao.
Ciao.